Meine Predigt heute Morgen heißt Auferstehungsglaube. Wir haben eben gesagt, der Herr ist auferstanden. Und ihr habt alle geantwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das kommt uns zu Ostern leicht über die Lippen. Wir müssen zwar noch ein bisschen am Chorgebet üben, aber das kam uns leicht über die Lippen, weil wir das gerne sagen und weil wir das auch gerne glauben. Aber wie fest ist denn dieser Glaube eigentlich? Hält er einer Prüfung stand? Vor 2 Wochen habe ich in der Predigt dazu aufgerufen, die Zeit zu nutzen, um die Beziehung zu Jesus zu intensivieren. Wer von euch ist inzwischen dazu gekommen? Bald geht die Zeit zu Ende. Nutze sie. Neulich bei einem Befreiungsdienst wurde deutlich, dass die Person nicht einmal glauben konnte, dass ihr die Sünden vergeben sind. Der Teufel hat sie dazu gebracht zu glauben, selber etwas dafür tun zu müssen, um ihre Sünden loszuwerden. Und die Argumente dafür, die waren sehr überzeugend, aber kompletter Unsinn. Bist du sicher, was du glaubst? Kannst du unterscheiden, was wahr und was falsch ist? Kannst du die Schliche erkennen, mit der der Teufel dich zum Unglauben verführt? Was nützt dir dein Glaube an die Auferstehung, wenn du nicht glauben kannst, dass Jesus dich liebt? Was nützt deine Überzeugung, dass Jesus uns bei der Entrückung zu sich holt, wenn du nicht dabei bist? Wir sind jetzt in einer Zeit der Prüfung. Bist du reif? Ist dein Glaube krisenfest? Krisenzeiten hat es immer gegeben. Und sie bergen sowohl Risiko als auch Chance. Schauen wir uns mal an, wie es kurz nach der Auferstehung von Jesus aussah. In Lukas 24, 13 bis 27. Ich zeige euch das gerne auch an. Ich glaube, das war noch nicht freigegeben. So. Mein Rechner will nicht. Er will nicht. Also das müsst ihr so mitlesen. Irgendwie ist er abgestürzt. Ich versuche es nochmal, damit er... Ah, er ist dabei. Genau. Es hat nur ein bisschen länger gedauert. Am gleichen Tag gingen 2 von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das 11 Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Was beschäftigt euch denn so sehr? Fragte Jesus. Worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, der hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat. Was denn? Fragte Jesus. Und sie erwiderten, das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist. Er war ein Prophet und hat in seinen Worten und Werken vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere hohen Priester und die anderen Oberen haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. Dabei haben wir doch gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Und heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Und dann haben uns auch noch einige Frauen von uns, die am frühen Morgen an der Felsengruft gewesen sind, aus der Fassung gebracht. Sie haben seinen Leichnam nicht gefunden. Und als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Daraufhin gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Messias nicht das alles erleiden, bevor er verherrlicht wird? Und dann erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. Diese beiden Jünger, die kannten Jesus. Sie waren mit ihm unterwegs gewesen, haben ihm zugehört und haben ihm geglaubt. Sie haben die Wunder erlebt, die vollmächtigen Predigten gehört und sie waren der Überzeugung, dass Jesus der versprochene Retter ist. Bis zu dem Moment, wo alles anders wurde. Jesus wurde verhaftet und alle seine Jünger flohen, auch diese beiden. Krisenzeit. So haben wir uns das nicht vorgestellt. Er sollte uns doch retten. Und nun ist er verurteilt worden und am Kreuz gestorben. Ihr Idol, der immer alles wusste und der solchen geistlichen Tiefgang hatte, dem sie völlig vertraut haben, auf einmal war er nicht mehr da. Tot, gestorben. Was nun? Sie konnten es kaum glauben. Und dann diese ganzen Gerüchte, die da erzählt wurden, dass er wieder von den Toten auferstanden wäre. Was war da dran? Was war dann wirklich glaubwürdig? Ja, und andere sprachen davon, dass er nur geraubt worden ist. Vielleicht war es ein abgekartetes Spiel der Priester, um uns zu verwirren. Jesus hatte sie auf all das vorbereitet. Er hat ihnen davon erzählt, dass er verhaftet würde und auch sterben würde. Und er hat ihnen auch gesagt, dass er wieder auferstehen wird. Aber all dieses Wissen war wie weggeblasen. Welchen Bestand hatte das, was Jesus ihnen alles gesagt hatte? Es war weg. Sie hatten keine Sicherheit mehr. Was konnten sie jetzt noch glauben? Sie waren verwirrt. Und wir sehen, als ich das eben gelesen habe, Unglaube macht blind. Sie konnten nicht mal Jesus selbst erkennen, als er ihnen erschien. Krisenzeiten sind Prüfungszeiten. Und ich möchte das mal auf uns jetzt beziehen. Ist es nicht so, dass wir uns in einer ähnlichen Situation befinden? Natürlich nicht genau das Gleiche. Das werden wir nie wieder so erleben, aber ähnlich. Alles um uns herum ist anders. Sicherheiten sind verschwunden. Dinge, die für uns selbstverständlich waren, die uns Halt gegeben, die uns Struktur in unserem Leben gegeben haben, sind auf einmal nicht mehr da. Was kommt jetzt auf uns zu? Wie geht es weiter? Woran können wir uns jetzt orientieren? Wem können wir glauben? Und dann kommen die ganzen Nachrichten. Jeden Tag neue Meldungen, die Corona-News und die Corona-Newsletter und was weiß ich nicht alles. Dann die ganzen Prophetien und die ganzen Mutmaßungen noch dazu. Wir werden regelrecht überflutet mit Nachrichten. Und es scheint, dass jeder, der es technisch irgendwie möglich machen kann, sich berufen fühlt, etwas dazu beitragen zu müssen. Vieles davon ist gut, Aber ganz vieles, ganz ehrlich, ganz vieles, wenn es bei uns im Gottesdienst gesagt werden sollte, ich würde diese Beiträge in unserem Gottesdienst nicht zulassen. Aber auf deinem Handy gibt es keine Prüfungsinstanz, so wie bei uns im Gottesdienst. Bei uns im Gottesdienst wird das vorher dem Pastor oder dem Gottesdienstleiter gesagt und der prüft, ob wir das weitergeben oder nicht. Auf deinem Handy gibt es diese Prüfungsinstanzen. Da musst du selbst entscheiden, was du damit machst. Bist du dazu in der Lage? Bist du reif genug? Bestehst du diese Prüfung? Oder hast du Hilfe dabei? Kleopas und sein Begleiter, sie bekommen Hilfe. Jesus gesellt sich zu ihnen. Und er stellt gezielte Fragen und hilft ihnen, durch Hinweise auf das Wort Gottes die Situation richtig zu beurteilen. Er baut ihren Glauben auf. Er gründet ihn auf die Schrift, auf die Bibel. Jesus lässt sie nicht alleine in dieser Situation. Er kennt ihre Not, er kennt ihre Sorgen, er kennt ihre Zweifel, auch ihren Unglauben. Aber er diskutiert mit ihnen nicht über die Gerüchte, sondern er richtet ihren Blick auf die Wahrheit. Es steht geschrieben. Das, was Gott bereits gesagt hat, ist das, woran wir uns halten können. Daran wird alles andere gemessen. Zweifel, Gerüchte, unklare Prophetien, die verunsichern uns und lassen uns im Nebel zurück. Ich nenne mal ein paar. Ist das Virus eine geheime Biowaffe? Trägt die 5G-Technologie mit zur Ausbreitung bei? Werden wir vielleicht so auch zu Impfungen gezwungen? Ist es eine Vorbereitung für den Antichristen, um die Weltherrschaft zu übernehmen? Es ist bereits eine der Plagen, die in der Offenbarung beschrieben werden. Oder ist es gar eine Strafe Gottes, weil wir seine Gebote nicht gehalten haben? Ich frage dich, welche dieser Aussagen hilft dir, am Glauben festzuhalten? Bringt dir das in irgendeiner Weise Orientierung oder Sicherheit? Sagt dir das in irgendeiner Weise, wie du dich jetzt verhalten sollst? Bringt dir das Frieden? Es prüft deinen Glauben. Woran kannst du dich halten? Was ist deine Überzeugung? Was glaubst du eigentlich? Wir glauben nur das, was wir auch glauben wollen. Und das muss nicht unbedingt die Wahrheit sein. Aber nur die Wahrheit macht uns frei. Nur du entscheidest darüber, was du in dich hineinlässt und welche Überzeugung in dir Raum gewinnen. Wenn du eine grundsätzliche Abneigung gegen staatliche Gewalt hast, dann wirst du Verschwörungstheorien gerne Glauben schenken. Wenn du dich für sehr fromm hältst, dann kommt dir der Gedanke, dass es sich um eine Strafe Gottes handeln könnte, sehr plausibel vor. Aber ist es deshalb wahr? Nur das Wort Gottes kann uns dabei helfen, die Wahrheit zu entdecken. Und wie gut, dass Jesus sich anbietet, uns zu helfen. Wie gut, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leitet. Wir müssen ihm nur Gelegenheit dazu geben. Er steht bereit. Die Jünger waren verunsichert. Sie stellten alles in Frage, was sie von Jesus gehört hatten. An ihren Überzeugungen wurde gerüttelt. Und ich verrate euch was. Das war so eingeplant. Von Gott so gewollt. Ich möchte das mal an einem Beispiel deutlich machen, warum Gott das eigentlich so wollte und warum er das immer wieder macht. Ein Baum, der an einem sehr geschützten Platz steht, an dem kein Sturm und kein Unwetter gerüttelt hat, der bildet nur die Wurzeln aus, die er für sein eigenes Wachstum braucht, womit er die Nahrung aus dem Boden aufnehmen kann. Wenn ein heftiger Wind an ihm rütteln würde, dann wären die Wurzeln viel zu schwach und er würde sofort umstürzen. Aber ein Baum, der von Anfang an Wind und Wetter trotzen musste, der bildet ein starkes Wurzelwerk, was sich tief im Boden verwurzelt. Und egal wie groß der Orkan ist, dieser Baum hält sich, verkrallt sich im Boden und hält den Stand. Und genau so sollen wir in Jesus verwurzelt sein, in seinem Wort verwurzelt sein, dass egal welche Krise auf uns hereinbricht, über uns hereinbricht, wir uns in Jesus festhalten können und an ihm uns halten können. Prüfungszeiten sind für uns überlebenswichtig, weil sie uns dazu bringen, wieder ins Wort zu schauen und es im Wort zu verankern. Wer versucht, die Krise nur aus menschlicher Sicht zu beurteilen, der landet in Angst und in Panik. Oder er macht die Augen zu und verleugnet das Ganze. Gibt ja auch solche. Und genauso ging es Kleopas und seinem Freund. Erst als Jesus ihnen sein Wort auslegte, konnten sie es geistlich beurteilen, das Ganze, und die Wahrheit erkennen. Menschlich gesehen war es eine Katastrophe, was passiert ist. Der Erlöser wurde umgebracht. Aber geistlich gesehen war es notwendig, weil es unsere Erlösung war. Der Beginn eines neuen Zeitalters. Geistlich gesehen konnten sie das ergreifen. Menschlich gesehen haben sie keine Hoffnung gehabt. Jetzt mussten sie nur noch entscheiden, wem sie mehr Glauben schenken. Den sichtbaren Tatsachen, den gut begründeten Argumenten, oder dem, was für manche als untrüglich oder was manche als untrüglich ansehen, nämlich dem Empfinden ihrer Seele, oder aber dem naiven, menschlichen Verstand beleidigenden Glauben an der Auferstehung. Menschlich gesehen ist Auferstehung unmöglich. Aber durch Gottes Kraft ist es möglich. Es beleidigt unseren Verstand, das zu glauben. Und wir müssen uns entscheiden, ob wir lieber unserem Herzen glauben oder unserem Verstand. Nicht der Verstand letztendlich entscheidet, sondern unser Herz. Unser Herz ist das, was letztendlich Glauben ausmacht. Wem wir vertrauen, wer ist vertrauenswürdig? Und ein Moment war für die Jünger entscheidend. Und ich lese das mal, ich versuche mal. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Doch die Jünger hielten ihn zurück und baten, bleib doch bei uns, es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus. Und als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten, doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schrift aufschloss, sagten sie zueinander. Die Beziehung zu Jesus, die gab den Ausschlag. Er ist glaubwürdig. Er sagt die Wahrheit. Ihm können wir vertrauen. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Jetzt konnten sie es begreifen. Jetzt konnten sie es begreifen, weil sie Jesus kannten und weil sie ihm begegnet waren. Wie wichtig ist die Beziehung zu Jesus, dass wir ihm immer wieder begegnen, dass wir ihn suchen, dass wir von ihm hören, ganz direkt hören. Nicht nur lesen, sondern auch direkt hören, was er zu uns sagt. Und der Glaube, der daraus entsteht, die Glaubwürdigkeit von Jesus, die bringt den Glauben an die Wahrheit mit sich. Weil Jesus sagt niemals, er wird niemals lügen, er wird immer die Wahrheit sagen. Und dieser Glaube an die Wahrheit, der entscheidet darüber, ob wir in Freiheit leben oder ob die Sünde uns versklavt. Entscheidet darüber, ob Dämonen in uns ihr Unwesen treiben können oder ob sie fliehen müssen. Der Glaube macht den Unterschied. Der Glaube macht den Unterschied, ob du krank bist oder heil bist. Ob du lebst oder stirbst. Ob du eines Tages in die Hölle kommst oder der Himmel deine Heimat wird. Der Glaube an die Wahrheit macht den Unterschied. Es geht nicht um richtig oder falsch, sondern darum, ob du Jesus glaubst, ob du eine Beziehung zu ihm hast und ihm vertrauen kannst. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, ich meine nicht vom Namen kennen, sondern persönlich kennst, ihn kennengelernt hast, so wie er ist, mit ihm redest, auf ihn hörst. Wenn du Jesus so noch nicht kennst, dann lade ihn in dein Leben ein. Und er wird sich dir offenbaren, genau wie er sich den Jüngern offenbart hat. Jesus ist auf die Jünger zugekommen, nicht andersrum. Und wenn du Jesus kennst, dann vertiefe die Beziehung zu ihm und verwurzele dich in ihm noch tiefer in die Wahrheit seines Wortes. Nutze die Krise und halte an ihm fest. Er ist auferstanden von den Toten. Und er hat den Tod und das Böse überwunden. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr, ich danke dir, dass du auferstanden bist und dass das Wahrheit ist. Herr, du hast uns offenbart, deine Kraft und deine Herrlichkeit. Herr, du hast unseren menschlichen Verstand herausgefordert, und wir können das menschlich gesehen nicht fassen. Aber Herr, du hast uns ein Herz gegeben, mit dem wir das fassen können und glauben können. Wir glauben es, Herr. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du dadurch in uns wirkst, dass du dadurch in uns lebendig bist, dass wir auf dich hören können, dass du zu uns reden kannst und dass wir dich erleben können in all deiner Kraft und Herrlichkeit, in dieser Auferstehungskraft, Herr. Danke, dass du uns Auferstehungsglauben gibst. Und deine Freude und deinen Frieden, auch in dieser Krise. Amen.